Ja, hallo in die Runde, auch von mir. Und ich würde gerne einfach zu Beginn den Predigttext vorlesen. Der steht in Psalm 42, die Verse 1 bis 7. Und je nach Übersetzung ist es manchmal auch einfach nur 1 bis 6. Das ist die Frage, ob man den ersten Satz hier mit reinnimmt. Also, eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar, mit ihm zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Ja, ein wirklich cooler Text. Es gibt so ein paar musikalische Ausführungen zu diesem Psalm. Und ich glaube einfach, diese bildhafte Sprache, die hier benutzt wird, sie berührt echt unsere Emotionen. Und man kann so richtig das Gefühl des Psalmisten spüren. Es ist wirklich greifbar. Und gleichzeitig sind da auch total viele theologische Schätze in dem Psalm. Man könnte vielleicht sagen, es ist ein theologisches und literarisches Meisterwerk, aber gut, meine Meinung. Und ich finde es wichtig, über diesen Psalm zu reden oder generell über die Situation, in der dieser Psalm steckt, weil das Herz eines Menschen wird hier offenbar, der wirklich eine enge, eine intime Beziehung zu Gott hat. Und das ist ziemlich genial und ziemlich relevant, weil wir alle auch Leute sind, die in Beziehung zu Gott leben, die die Intimität zu Gott suchen wollen, und das auch schon tun. Dieser Psalm geht an den absoluten Grund, an den Boden unserer Beziehung zu Gott, an die menschliche Abhängigkeit von Gott. Am Anfang steht direkt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Hier benutzt der Psalmist dieses Hirsch-Wasser-Verhältnis, um von der Abhängigkeit zu Gott zu reden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch im Ohr klingt, wenn man Abhängigkeit sagt. Mein Gefühl wäre, es ist so ein bisschen negativ behaftet. Ja, vielleicht auch aus gutem Grunde. Es gibt ja auch sowas wie eine Alkoholsucht oder eine Essenssucht. Prinzipiell glaube ich auch, dass in unserer Gesellschaft der Wert Selbstständigkeit sehr hoch geschätzt wird. Aber Abhängigkeiten können auch Beziehungen intensivieren. Jetzt erzähle ich mal eine kleine Geschichte von, als ich das erste Mal Onkel geworden bin. Ich bin übrigens jetzt schon zum zweiten Mal Onkel geworden, vor ein paar Wochen. Meine Schwester hat ein Kind bekommen und als ich das erste Mal gehört habe, dass sie schwanger ist und ein neuer Mensch in unsere Familie kommt, war mir klar, hey, ich muss irgendwie lernen, mit diesem Kind auch umzugehen und so. Und hat mir die Frage gestellt, wie verhält sich eigentlich ein Onkel? Und was jeder gute Onkel natürlich tut, ich habe gegoogelt, was ein Onkel machen sollte, da stand in einem Artikel, dass Onkel immer coole und absolut nutzlose Tricks können sollten. Und deswegen kann ich hier euch zeigen, wie ich mit einem Geldschein einen Ring gemacht habe. Man muss ihn nur auf spezielle Art und Weise falten. Das ist einer von vielen total genialen, aber trotzdem auch irgendwie nutzlosen Tricks, die ich meinen Nichten zeigen kann. Mir war es halt extremst wichtig, dass ich Wege finde, mit diesem Kind in Beziehung zu leben. Aber als das Kind dann kam und in der Anfangsphase, da braucht es wenig von solchen Sachen, wenig Kreativität von meiner Seite, um Beziehung zu pflegen mit diesem Kind. Ich musste einfach nur da sein für meine Schwester und da sein für meinen Schwager. Meine Nichte, also Kaya oder jetzt die Emma, die nächste, die da ist, braucht ständig irgendwas. Sie muss geschüttelt werden, die Windeln müssen gewechselt werden, sie muss gestillt werden, da kann ich nicht so sehr helfen. Aber sie lebt in totaler Abhängigkeit von Erwachsenen, vor allem von ihrer Mama und von ihrem Papa. Und wir Familie oder Bekannten sind da, wenn wir da sind, helfen wir gerne. Und es reicht einfach, da zu sein und die Kleine zu halten und den Eltern eine Pause mal zu geben. Die Abhängigkeit eines kleinen Kindes zu den Eltern schafft wirklich eine enge Bindung. Und theologisch ist es so, dass, und es war eigentlich schon immer so, dass für uns es ähnlich ist mit unserer Beziehung zu Gott. Der Zustand unserer Seele ist zutiefst von Gott abhängig. Es ist zutiefst von unserem Verhältnis zu Gott abhängig. Wir sind in diese Beziehung zu Gott hineingeschaffen worden. Und in der Trennung von Gott, in dem Fernsein von Gott, erleben wir Zerfall. Der Mensch ist dem Zerfall ausgeliefert. Und die einzige Hoffnung ist, die Heiligkeit Gottes neu zu suchen. Und das ist uns ermöglicht worden, natürlich durch Jesus Christus. Menschen, die sich zu Gott gewendet haben, die leben bewusst in dieser Abhängigkeit zu Gott. Die leben bewusst in der Haltung zu Gott. Sie suchen Gottes Hilfe. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, der Orientierung gibt. Und Jesus hat sie aus der Sünde befreit zu einem neuen Leben. Die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist also unsere Abhängigkeit. Und diesen Zuspruch erleben wir auch oder sehen wir auch in der Bergpredigt. Und ich nutze diese Stelle total gerne in Matthäus 6. Und ich denke mal, ihr kennt das, betrachtet die Lilien auf dem Feld. Gott sagt, hey, schaut euch diese Lilien auf dem Feld an. Die wachsen und sie bekommen, was sie brauchen. Und Gott hat euch doch viel mehr lieb, euch Menschen doch viel mehr lieb. Wie viel mehr wird er denn auch für euch achten? In den Versen 30 und 32, also in Matthäus 6, steht dann, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürftet. Wir stehen in Gottes Fürsorge, in seiner Fürsorge und wir dürfen nun sorgfrei leben. Denn auf Gott ist Verlass und wir dürfen ruhen. Manche fühlen sich so, manche fühlen sich gerade so, manche fühlen sich meistens so. Auf Gottes Verlass, man erlebt sein Wirken. Man hat so eine innere, überfließende Dankbarkeit, die aus einem einfach heraussprudelt. Und wenn das so ist, dann super. Aber es ist nicht immer so. Und manche oder die meisten, vielleicht auch alle, kennen auch schwere Phasen. Phasen, wo man sich nicht so behütet fühlt, nicht so von Gott beschützt fühlt. Man fühlt sich von Gott fern. Und dem Dichter von dem Psalm 42 geht es weniger so, dass er sich irgendwie übermäßig freut oder überfließt in Dankbarkeit, sondern er sehnt sich nach etwas. Er sehnt sich nach Gott. Er fühlt sich unerfüllt. Im Vers 2 steht, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Dann im Vers 3. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Und in Vers 4, Tag und Nacht sind Tränen meine Speise. Wie passen diese Schmerzen eines Menschen in der Bibel in die Beziehung zu Gott, wo es doch steht, dass Gott uns besorgen will? Ein Theologe aus Amerika hat einmal die Anbetung Gottes, also den Lobpreis, in mehrere Stufen eingeteilt. Und für ihn ist die höchste Stufe eine Art uneingeschränkte Freude, ein Empfinden an dem Bilde Gottes, die Freude, die erfüllt ist mit Dank, die Hochachtung, man ist erfüllt mit einer Hoffnung und Bewunderung Gottes. Und in dieser Stufe erleben wir für kurze Augenblicke diese Zufriedenheit und man ist satt. Und dann ist da noch eine drunterliegende Stufe, die man auch oft erlebt. Und man verspürt nicht diese tiefe Befriedigung, es ist mehr ein Sehnen und ein Wünschen nach der Erfüllung. Man weiß von der Güte Gottes und man denkt an sie, aber sie fühlt sich sehr weit weg an. Man kann sich vielleicht selbst Mut zusprechen oder sowas oder Erinnerungen wieder in den Verstand holen, aber man hat keine wirkliche Leidenschaft. Beide diese Stufen sind großer Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Und diese zweite Stufe ist auch der Ort, worin sich gerade dieser Psalmist, den wir uns anschauen, befindet. Diese zweite Stufe, das Sehnen nach Gott, wo man nicht die Erfüllung erlebt, das ist eine wirkliche Realität. Und für mein Gefühl ist es so, es wird zu selten thematisiert. Manche Theologen oder manche Seelsorger nennen es auch Dürrephasen oder Wüstenzeiten, Zeiten der geistlichen Müdigkeit. Man verspürt so ein bisschen diese Abwesenheit Gottes, ein großes Sehnen nach Nähe und Liebe, aber Gott scheint einfach ganz weit weg zu sein. Und ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe das erste Mal, als ich diese Distanz verspürt habe. Ich war total verwirrt. Ich dachte, vielleicht mache ich etwas falsch. Vielleicht sollte ich anders beten oder anders leben. Vielleicht habe ich gesündigt oder ich lese irgendwie auf falsche Art und Weise die Bibel. Ich muss es anders machen. Ich war so ein bisschen verzweifelt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich glaube, das ist ein Problem. Irgendwie als gerettete Christen, oh, hat man manchmal das Gefühl, es sollte immer gut sein. Man hat so ein Bild von Frömmigkeit, dass Menschen, die geistlich leben, dass sie nie zweifeln oder dass sie nie Probleme mit Gott haben. Ich bin wirklich dankbar, dass es Geschichten und Zeugnisse gibt von Menschen, die diese Abwesenheit Gottes auch erlebt haben. So wie im Psalm 42. In Vers 3 steht: Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Mein Gott, betrübt ist meine Seele mir, darum denke ich an dich im Lande Jordan. Es gibt noch viele solche Beispiele. David schrieb zum Beispiel den Psalm 51, direkt nachdem er mit einer Frau fremdgegangen ist. Und er entschuldigt sich bei Gott und bittet Gott, dass er ihn nicht verstoße. Und Jesus selbst, wir lesen, dass er 40 Tage gefastet hatte und der Teufel ihn versuchte. Und dabei hat er diese Abwesenheit Gottes stark verspürt. Und in dem Moment, wo er wirklich eigentlich am meisten den Willen Gottes tut, wo er seinen Dienst erfüllt, wo er am Kreuz hängt, schreit er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist eine zentrale Wahrheit, die mir für diesen ersten Teil meiner Predigt heute so wichtig ist. Diese verspürte Abwesenheit und diese innere Unzufriedenheit, sie gehört dazu. Es gehört zum Christen in der jetzigen Welt dazu. Es gehört zu der Gottesbeziehung dazu. Und es hat einen enormen Wert. Ich will nicht kleinreden, wie solche Dürrephasen auch einen sehr stark belasten können. Manchmal haut es einen wirklich aus der Kurve und man hat existenzielle Fragen an Gott und man findet einfach keine Antwort. Aber es hat grundsätzlich einen Wert. Dieser göttliche Entzug, also diese verspürte Abwesenheit Gottes, macht etwas mit uns. Es fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, nach Gott neu sich auszustrecken, sich neu an ihn zu wenden. Wir fragen dann nach seiner Anwesenheit: Gott, wo bist du gerade? Ich hatte euch zuvor von meiner Nichte erzählt. Unsere Beziehung bestand vor allem in den ersten Wochen einfach daraus, dass sie aufschreit, weil sie irgendwie Hilfe braucht und ich laufe zu ihr hin und will ihr irgendwie helfen. Und ehrlich gesagt wusste ich meistens nicht, was ich machen sollte, aber ich war zumindest da. Und je mehr sie aufgeschrien hat, desto mehr bin ich zu ihr gelaufen. Und umso intensiver war auch irgendwie unsere Beziehung, unser Verhältnis. Es kann unzählige Gründe geben, warum wir uns distanziert fühlen von Gott. Vielleicht haben wir etwas Falsches gemacht oder unser Herz hängt an etwas anderem als an Gott. Etwas, das ich immer wieder erlebe, ist, dass ich eine Art und Weise habe, wie ich mich mit Gott verbinde. Und dann gewöhne ich mich sehr daran und dann entzieht sich Gott sich wieder und fragt so: Hey, geht es gerade dir um diese eine Sache oder geht es dir wirklich um mich? Ich hatte das mal beim Bibellesen. Da habe ich eine Weile lang einfach so eine halbe Stunde am Tag Bibel gelesen und habe mich mit Gott auch irgendwie verbunden gefühlt. Und eines Tages lese ich die Bibel und nichts spricht zu mir. Und irgendwie war es am nächsten Tag genauso und dann den Tag darauf genauso. Und ich war verwirrt und ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen sollte. Und letzten Endes habe ich mich dann Gott zugewendet und dann nicht das Bibellesen. Und ich habe ihn einfach gefragt, dass er mir zeigt, wie ich neu mit ihm umgehen soll. Dass Gott sich mir entzogen hat, hat dazu geführt, dass ich seine Nähe erneut gesucht habe. Und dadurch habe ich erkannt, dass es auch viele andere Wege gibt, wie man mit Gott in Verbindung leben kann. In unserem Leben werden wir immer wieder irgendwie solche Zeiten erleben, Dürrephasen oder trockene Zeiten. Wir sehnen uns nach Gott, wie ein Hirsch sich nach dem Wasser sehnt. Und diese Phasen sind wichtig, weil sie uns in eine Intimität mit Gott hineinführen. Und das ist für uns alle eine, glaube ich, sehr wichtige Einsicht. Gerade wenn wir in einer solchen Phase stecken, es gehört mal dazu. Wenn man sowas noch nicht erlebt hat, dann ist es vielleicht gut für die Zukunft zu wissen. Ich denke, diese Phase wird jeder mal erleben. Oder zumindest weiß man es für einen anderen Menschen, wenn ein Geschwister es erlebt oder sowas. Da kann man besser das verstehen und helfen. Mir ist aber wichtig, dass wir nicht nur über das Was und Warum reden, das wäre vielleicht eher unbefriedigend, einfach nur über diese geistliche Dürrephasen Bescheid zu bekommen, aber dann auch nicht zu lernen, wie man damit umgeht. Denn es gibt manche Einstellungen und Hilfsmittel, die uns helfen, besser mit dieser Situation klarzukommen. Also es gibt bestimmt mehr, aber ich möchte heute über drei Dinge reden, die ich besonders wichtig sind, wichtig finde. Zwei von denen sind eher so Einstellungen, die man haben kann, die wir einnehmen können. Und die finden wir auch in Psalm 42. Und das dritte ist mehr, ich nenne es mal einen Werkzeugkoffer, den jeder hat, einen geistlichen Werkzeugkoffer. Also steigen wir mal ein. Die erste Einstellung ist, mit Gott in Kontakt sein. Die wichtige Einstellung in Dürrephase, mit Gott in Kontakt sein. Das ist eigentlich das auch, was Psalmen grundsätzlich sind. Sie sind eine Art und Weise, wie Menschen ihr Innerstes Ausdruck verleihen und zu Gott reden. Besonders Klagepsalmen sind Ausdruck von Menschen, die wirklich auch Leid erleben. Zum Beispiel in Psalm 13 steht, wie Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen und wie lange verbirgst du dein Antlitz von mir? Und in den 7 Versen, die wir uns heute anschauen, in Psalm 42, sehen wir das auch an einer Stelle in Vers 7 dann. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande Jordan und Hermon vom Berge Misa. Gebet ist die Form, die uns gegeben worden ist, um mit Gott in Beziehung zu leben. Und ich hatte zuvor gesagt, Gottes Abwesenheit bewirkt, dass wir immer neu die Nähe Gottes suchen. Und es ist wichtig, dass wir ins Gebet gehen, weil wenn wir beten, sind wir automatisch auch Gott gegenüber offen für das, was Gott für uns will. Ich habe in Beziehungen immer gemerkt, dass solange jemand mit dir redet, ist die Person grundsätzlich auch offen für dich. Also wenn man mit einer Person ein Problem hat oder sowas, kann man reden und meistens das Problem lösen. Manchmal wird es auch irgendwie anspruchsvoll und es braucht länger, aber meistens geht es dann auch. Wenn Personen schreien, dann ist die Verbindung zwar irgendwie noch da, aber wird schon komplizierter. Wenn aber jemand komplett Kontakt abbricht, dann ist man nicht mehr offen. Dann ist nichts mehr da, was gemacht werden kann. Wenn wir anfangen, mit Gott zu reden, werden wir offen für was er für uns will. Wir werden offen für Veränderung. Wir werden offen für die Offenbarung, dass er uns zeigt, was er eigentlich für uns haben will. Für mich persönlich ist Gebet ein großes Lernfeld gewesen über die Jahre. Ich fand es immer eigentlich ziemlich langweilig. So prinzipiell fühlt es sich immer so an wie sitzen oder stehen und reden, so ins Nichts hinein. Aber je mehr ich merke, dass Gebet die Verbindung zu Gott ist und Gott ja schon auch unglaublich vielfältig ist, desto mehr entdecke ich die tiefe Vielfalt von Gebet. Gebet ist der Weg, wie wir mit Gott in Beziehung leben. In dem Rahmen, wie wir Ausdruck das verleihen wollen, ob wir klagen, ob wir bitten, ob wir schreien, ob wir weinen, wie auch immer wir unserer Seele Ausdruck geben. Gebet ist die Art und Weise, wie wir es zu Gott bringen. Hauptsache, wir bleiben offen für Gott. Also mein erster Punkt ist, mit Gott in Kontakt treten. Den zweiten Punkt, den ich nenne, ist Gott nicht ersetzen. Gott nicht ersetzen. In Zeiten der Dürre, wo Gott sich uns fern fühlt, da sehnt man sich nach etwas. Sonst würden wir auch nicht danach fragen. Wir wollen Ruhe finden für unsere Seele. In Dürrephasen schreit unsere Seele auf, weil irgendwas falsch ist. Und in dem Psalm 42 ringt der Mensch wirklich. Er ringt mit seiner Seele. In Vers 6 steht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wenn wir Gottes Abwesenheit verspüren, dann motiviert es uns zu handeln. Wir wollen, dass der Schmerz uns verlässt. Wir suchen nach Möglichkeiten, wir schreien auf nach Gott. Aber wenn wir nicht geduldig mit unserer Situation umgehen und auf Gott warten, dann fangen wir an, irgendwo anders unsere Errettung zu suchen. Und der Urgrund, warum Menschen unheilig leben, ist, dass man Gott ersetzt. Wir glauben, dass etwas anderes uns Rettung schenken kann. Und das ist irgendwie so ein roter Faden, der sich durch die gesamte biblische Geschichte zieht. Der Mensch erfährt die Liebe Gottes und nach einer Weile wendet er sich von Gott ab und verehrt etwas anderes. In der Bibel spricht man auch von Götzen oder von falschen Göttern. Etwas, das Gott ersetzt hat. Bei der Geschichte der ersten Sünde kommt die Schlange zu Eva und redet ihr ins Ohr. Hey, was Gott sagt, stimmt nicht. Nimm von der Frucht und es wird dann besser sein als zuvor. Und Eva fängt an, der Schlange zu glauben und zu vertrauen und mehr auch, als sie Gott vertraut. Und sie nimmt von der Frucht und gibt weiter an Adam und Adam nimmt auch von der Frucht. Und die Folgen davon sind fatal. Ich hatte zuvor von Abhängigkeiten geredet, wie wir in diese göttliche Abhängigkeit hineingeboren sind, in dieses Verhältnis. Und wenn wir uns von dem abwenden, der uns eigentlich Leben schenkt, hat es für uns immer auch negative Folgen. Ich möchte an der Stelle kurz unterscheiden, weil es ist wichtig zu verstehen, wenn es uns schlecht geht, ist es nicht falsch, sich auch mal was zu gönnen. Also so ist es nicht. Wir dürfen uns auch selbst was Gutes tun. Wir dürfen ins Kino gehen, mal einen Urlaub nehmen oder abends mal zum Feierabend ein Bier trinken. Das können alles auch Stützen sein von Gott, um sich selbst auch wertzuschätzen und zu lieben. Und wir sind auch dazu berufen, uns selbst zu lieben und selbst wertzuschätzen. Aber wenn wir anfangen, Dinge zu konsumieren, obwohl es uns, unsere Mitmenschen und unsere Gottesbeziehung eigentlich schadet, dann geraten wir eine ungesunde Abhängigkeit, einen falschen Gott. Wenn wir uns dadurch trösten, dass wir ständig im Internet neue Klamotten kaufen oder den ganzen Tag einfach nur Serien gucken, um unsere Seele zu beruhigen oder uns von unserer eigenen Realität abzulenken, dann haben wir eigentlich Gott ersetzt. Und die Wahrheit ist, die weltlichen Dinge um uns herum können zwar punktuell sich gut anfühlen und punktuell ein gutes Gefühl auslösen, aber sie erfüllen uns nicht wirklich. Ich weiß noch einmal, als ich mich von dieser göttlichen Abwesenheit sehr hab frustrieren lassen. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich glaube, ich schaffe es auch alleine. Ich werde auch alleine glücklich. Und bei mir war es dann Sport, das, wo ich mich drauf fokussiert habe. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auch früher sehr viel Basketball gespielt habe. Und das war dann so eine Phase, und eigentlich, glaube ich, hatte ich diese Phase auch immer wieder mal, dass ich mich so richtig reingestürzt habe. Und es hat so viel Spaß gemacht und hat mir so viel auch irgendwie so viel gegeben, dass ich gedacht habe, okay, Gott brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und das ging oftmals über 3, 4 Monate hinweg und ich habe jeden Tag Training gehabt und dann nach einer anstrengenden Woche und mehrere enttäuschende Spiele war es einfach so, dass ich kein Basketball mehr angucken konnte. Ich hatte es irgendwie wirklich satt. Und ich bin irgendwie zu Gott gekommen und habe gesagt, hey Gott, es tut mir leid. Können wir es vielleicht nochmal versuchen? Irgendwie so lief mein Gebet. Aber ich wünsche mir im Nachhinein in dieser Situation, dass ich Gott vertraut hätte und einfach ein gesünderes Verhältnis zu dem Sport gehabt hätte. Weil Sport und Basketball sind ja auch prinzipiell super Sachen, wirklich gute Sachen. Aber nach der Phase, wo ich so intensiv mich da rein investiert habe, da brauchte ich einfach erstmal einen Abstand. Was ich so wunderbar finde an diesem Psalm 42, ist, dass die Person so sehr an Gott festhält. Er ist bestürzt. Er hat Tränen Tag und Nacht. Und er denkt nur an Gott. In Vers 6 fragt er fast spottend sich selbst: Was betrübst du dich eigentlich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und dann sagt er: Harre auf Gott. Also warte auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Und dann im nächsten Vers: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan, Hermon von Berge Nisa. Dieser Psalmist ist betrübt und er denkt an Gott. Wir müssen in Phasen, in denen wir Gott nicht spüren, trotzdem auf Gott warten, auf ihn vertrauen. Er weiß, was wir brauchen, was unsere Seele benötigt. Mir ist eine Stelle an der Sache noch wichtig. Es kam vorhin bei meiner Basketball-Geschichte schon ein bisschen raus. Gott ist prinzipiell trotzdem immer gnädig. Er hat immer seine Arme offen. Und ich glaube, diese Predigt, ich möchte wirklich, dass sie hilft, dass wir einen guten Umgang mit Dürrephasen auch haben, aber wir dürfen auch Fehler machen. In dem Evangelium steckt auch immer die Gnadenbotschaft mit drin. Wenn wir uns von Gott abwenden, können wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Auch wenn wir ihm nicht treu sind, wird er uns treu sein. Mein zweiter Punkt ist also: Gott nicht ersetzen. Mein dritter Punkt, der geistliche Werkzeugkasten oder Werkzeugkoffer. Was ich damit meine, ist einfach so ein bisschen prinzipielle Hilfen, die jeder hat und jeder zu jeder Zeit benutzen kann. In diesen Dürrephasen sind wir dazu herausgefordert, auch an Gott dran zu bleiben, auch wenn es schwer ist. Und wir können wirklich alles benutzen, was hilft. Es geht hier ganz so um Dinge, die wir in unseren Alltag hineinsetzen, die so wie Stützen funktionieren, die uns Halt geben, zum Beispiel Übungen oder Menschen aus der Gemeinde oder Familie oder Freunde, tägliches Bibellesen, Dinge, die uns helfen. Die sind alle, ich sage es jetzt einfach mal so, die sind alle in unserem Werkzeugkasten zur freien Verfügung und die können wir nutzen. Und da gibt es wirklich so unglaublich viel. Und man kann eigentlich nur Beispiele davon nennen, weil es unglaublich viele gibt, weil jeder das auch irgendwie anders macht. Also ich kann nicht sagen, es gibt diese vier und wenn man die macht, ist alles okay. Jeder lebt das und jeder braucht auch irgendwie was Unterschiedliches. Aber es liegt trotzdem an jedem Einzelnen von uns, dass man den Werkzeugkasten nutzt. Manche Menschen suchen Hilfe bei Mitmenschen. Ich hatte immer in der Studienphase einen Kumpel und wir haben uns einmal die Woche zum Gespräch, zum Austausch und dann im Anschluss zum Beten getroffen. Manche Leute machen Bibellesen, vielleicht einmal am Tag, eine halbe Stunde oder so. Man liest die Geschichten Gottes und befasst sich mit ihnen und bezieht sie aufs eigene Leben. Oder man geht in die Natur und schaut sich Gottes Schöpfung an und kommt ins Staunen und kommt ins Beten. Für mich persönlich, ich glaube, ich brauche einmal am Tag eine Sache. Ich möchte einmal am Tag eine Sache machen, die mir wirklich selbst gut tut, die mir hilft. Zurzeit ist das eine Art Gebetsmeditation. Ich mache das, weil ich so ein Typ bin. Meine Gedanken sind ganz oft überall und ich kann mich oft nicht so konzentrieren. Und dann brauche ich etwas, was mich so ein bisschen wieder zentriert und zur Ruhe bringt. Und ich mache eine Atemübung, wo ich mir wirklich versuche, bewusst zu machen, dass ich von Gott getragen bin und nicht irgendwie bei allen Gedanken gleichzeitig sein muss. Ich glaube, wenn wir in unserem Alltag nichts haben, das uns hilft, an Gott dran zu bleiben, dann leben wir so ein bisschen an unserer Berufung zuliebe an uns selbst auch vorbei. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Also wir sind als Christen berufen zuliebe unserer Mitmenschen, und das wird in Gemeinden sehr oft betont, aber auch zu einem guten Umgang mit uns selbst. Gott schenkt uns diesen Werkzeugkasten, dass wir ihn für uns auch nutzen können. Und es liegt in unserer Verantwortung, ihn auch zu nutzen. Also greif mal in den Kasten rein, finde heraus, was dir hilft, was deiner Situation hilft. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns selbst zu erretten. Darum geht es nicht. Das macht Gott. Aber wir sollen ein Leben führen, das uns selbst auch wertschätzt, das uns selbst auch liebt. Ich möchte mit dieser Predigt nicht irgendwie schlechte Laune verbreiten oder sowas. Es ist nicht gerade das sonnigste aller Themen oder so. Aber es ist wirklich wichtig, sich mit solchen Themen zu befassen, damit man vorbereitet ist, wenn sie einen betreffen. Ich weiß zumindest, dass ich sehr verwundert war, als es mich das erste Mal getroffen hat. Mir ist sehr wichtig, dass ich diese Phasen wirklich nicht kleinrede. Ich glaube, die können wirklich schlimm sein, sie können wirklich anstrengend sein, sie können wirklich anspruchsvoll sein, aber es ist immer ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist der göttliche Zuspruch, dass er das letzte Wort hat. Denn es hat einen Wert. Diese geistliche Dürrephasen, sie führen uns in die Intimität mit Gott. Sie führen uns in die Beziehung zu ihm, in die neue Tiefe. Und gerade in solchen Zeiten werden Samen gesät, die wirklich große Frucht tragen können. Lass uns also mit Schultern nach hinten, Brust raus, mit offenen Armen auf diese Dürrephasen uns einlassen. Wir sind in Kontakt mit Gott und sind dadurch offen mit ihm. Und wie dieser Psalmist, wenden wir uns nicht von ihm ab, denn er wird viel besser uns versorgen als alle anderen. Lass uns auch diesen göttlichen Auftrag, dass wir uns selbst lieben, dass wir unsere Mitmenschen lieben, in Anspruch nehmen und in den Werkzeugkoffer greifen. Vielleicht mit der Gemeinde, vielleicht mit Mitmenschen oder vielleicht einfach Gottes Wort. Aber Hauptsache, wir wissen, dass Gott nicht weit weg ist, nur weil er sich so anfühlt. Er ist trotzdem da und er behütet uns jeden einzelnen Schritt. Und an die Wahrheit wollen wir festhalten. Amen.